Im September 1940 ist der Philosoph und Schriftsteller Walter Benjamin auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in einer letzten Kraftanstrengung über die Pyrenäen von Frankreich nach Spanien gewandert. Im spanischen Grenzort angekommen, hat sich Walter Benjamin dann das Leben genommen. Seinen letzten Lebensweg hat die Schriftstellerin und Lyrikerin und Übersetzerin Marica Bodrožič nachvollzogen. Sie ist mit ihrem Mann und schwanger den heute offiziellen Walter Benjamin Wanderweg entlang gegangen. Und davon erzählt sie in ihrem neuen Buch »Die Arbeit der Vögel«, Seelenstenogramme. Gerade im Luchterhand Verlag erschienen. Schönen guten Tag, Marica Bodrožič.
Ich grüße Sie. Hallo.
Das Werk und das Leben von Walter Benjamin, das scheint Sie ja schon seit Jahren zu fesseln. Also warum? Also inwieweit sprechen seine Texte zu Ihnen?
Ja, das sind tatsächlich viele, viele Jahre. Es gibt immer wieder Sätze, die so luzide in mir nachleuchten. Immer wieder auch aus der Berliner Kindheit beispielsweise. Aber auch Sätze wie Überzeugen ist unfruchtbar, die im Grunde genommen mein ganzes Leben oder mein Denkleben, die Denkwege in meinem Kopf immer sehr stark geprägt haben. Und und dieser Weg ist auch ein Denkweg und ein Gedenkweg, den ich mir in diesem Buch vorgenommen habe.
Dazu kommen wir gleich, weil diese Metapher des Weges ist auch ganz, ganz wichtig für Ihr Buch, Die Arbeit der Vögel. Ich wollte nochmal dieser Faszination nachspüren, weil von dem Gefesseltsein am Werk eines Autors, einer Autorin, hin zu dem Schritt, den letzten Weg, den er gegangen ist, den Weg nachzuvollziehen, das ist ja nochmal ein großer und entscheidender Schritt. Warum haben Sie das gemacht?
Ich wollte in meinem Text auch den Körper, die Verletzlichkeit des Menschen ins Spiel bringen. Und das war für mich der letzte Schritt, um überhaupt selbst schreiben zu können. Diese Verbindung zum Text ist für mich immer auch ein physischer. Ich wollte auch wissen, wie ist es eigentlich, wenn man diesen Weg tatsächlich dann zu Ende gehen muss. Und mich hat immer sehr bewegt, dass Walter Benjamin nicht nur in seinem Geist ein großer Gehender war, sondern wie wir wissen, auch im Leben selbst ist er viel gegangen. Selbst im vereisten Moskau auf den rutschigen Straßen hat er sich das nicht nehmen lassen und wie eine Katze ist er in dieser kalten Stadt herumgegangen. Und wenn man dieses Leben kennt und es durchdenkt und am Ende weiß, dass er als Gehender in seine letzte Stunde gegangen ist, dann hat es doch etwas sehr schicksalhaft Zugespitztes und das wollte ich auch körperlich empfinden.
Das Faszinierende an Ihrem Buch ist, dass Sie immer wieder auf dieses Erleben des Wanderns zurückkommen. Also dann beschreiben, wie ist der Boden, wie sehen die Bäume aus, welche Lichtung, auf der wahrscheinlich auch Walter Benjamin Pause gemacht hat, wie Sie diese Lichtung empfinden. Aber gleichzeitig kommen Sie auf unglaublich viele Erinnerungen, Assoziationen zur Kunst- und Kulturgeschichte. Zitieren auf fast jeder Seite eine Autorin, einen Autor, der oder die wichtig gewesen ist für Sie. Also hat dieses Wandern in Ihnen etwas freigesetzt, ausgelöst?
Ja, vielleicht auch am allereinfachsten ausgedrückt den Wunsch zu zeigen, wie alles in Verknüpfungen in uns mitgeht, wie es keine Trennungen gibt im Geist und auch nicht, natürlich nicht im Leben. Und alle Menschen, die da mitgehen, unter anderem eben auch Lisa Fitko, die Walter Benjamin geholfen hat, diesen Weg über die Pyrenäen zu nehmen, und viele andere Menschen wie Sabina Spielrein, eine Pionierin der Psychoanalyse, die in meinem Denken und in meinem Schreiben, in meinem Leben sehr, sehr wichtige Figuren sind. Die gehen alle mit und sie zeigen dieses 20. Jahrhundert, verweisen aber auch mit ihrer Ausgesetztheit auf unsere Zeit, auf das, was wir auch heute erleben und was mir nach den jugoslawischen Kriegen immer so nahe war, wie schnell etwas in Verletzlichkeit, in Ausgesetztheit kippen kann. Und da habe ich mich gefragt, was braucht man da in sich selbst, um auch in schweren Zeiten Wege gehen zu können? Mit wem macht man das? Mit was? Mit welcher Verfasstheit?
Ja, und was haben Sie gefunden als Antworten auf die Frage? Vermutlich sind es ja mehrere.
Ja, sicherlich ist es immer eine Mehrspurigkeit. Es gibt nicht diese eine definitive Antwort, aber vielleicht ist es am ehesten diese ganz schlichte, einfache Menschlichkeit, der Moment der Verbindung zu den anderen Menschen, zu allem Wesenhaften auch, dass wir umgeben von Natur auch selbst Natur sind. Letzten Endes ist der Körper ja auch genau das und er braucht auch Zuwendung und Freundlichkeit. Und natürlich damit auch die Frage verknüpft, von wem erwarte ich das? das? Kann ich das eigentlich selbst leben, was ich in meinen Gedanken so als einen Moment des Idealen beschreiben würde? Was ist das überhaupt, ein Ideal?
Es ist einer der Wesenskerne dieses Buches, also auch die Frage, wie wir Welt wahrnehmen, wie wir sie erleben, wie wir sie auch gestalten, mit wem wir in Verbindung stehen, egal ob das jetzt noch lebende oder bereits verstorbene Menschen sind.
Ja, alles ist für mich miteinander verbunden und spricht auch aus dieser Verbindung heraus. Es gibt in dem Sinne keine Trennungen. Ich beschreibe ja auch eine sehr gewaltvolle Kindheit, eine Kindheit, in der ich sehr viel Traumatisches auch erlebt habe durch die eigenen Eltern. Und da waren Figuren aus Büchern für mich die leuchtenden Menschen, die geschrieben haben, ihre Gedanken, einzelne kleine Gedanken, die mir Brücken gebaut haben. Insofern ist es kein romantisches Momentum, wenn ich sage, alles ist miteinander verbunden. Für mich ist es wahre Wirklichkeit, etwas, was ich mit meinem Leben auch immer wieder durchpflügen konnte oder auch musste in dieser Ausgesetztheit.
Ja, Marica Bodrožič, ich hatte beim Lesen so das Gefühl, dass ich Sie begleite auf dieser Wanderung und dass ich Teil werde Ihres Bewusstseinsstroms, den Sie niedergeschrieben haben, was einem so einfällt, wenn man wandert, wenn man vor sich hingeht und dann fließen die Gedanken und Ideen und Assoziationen durch den Kopf. Ist das so ungefähr eine passende Beschreibung?
Es ist auf jeden Fall ein Bewusstseinsstrom, den ich über 6 Jahre hinweg versucht habe zu gestalten, zu strukturieren, in meinen eigenen Gedanken, in den Gedanken des Jahrhunderts, in den Gedanken dieser Zeit auch münden zu lassen und immer auch mit der Frage verbunden, wer bin ich in alledem, was kann ich eigentlich tun? Und Sprache ist für mich in diesem Sinne auch ein Ort der Handlung, ein Bewusstsein, in dem ich das verfassen kann, was ich im Leben durchdenke und was für mich eben auch eine Handlung ist. Das kann ich tun. So viel Luzidität oder Klarheit muss ich mir selbst schuldig sein, um auch mich selbst abzutasten in dieser Ausgesetztheit und Verletzlichkeit, die wir ja alle in uns tragen.
Ich finde, was ein Leitmotiv ist, nicht nur dieses Buches, sondern auch anderer Werke von Ihnen, ist dieses In-Verbindung-Stehen. Und zwar weit über Zeitgenossenschaft hinaus, über die Gegenwart hinaus, also in die Vergangenheit und sogar in die Zukunft, wenn man so will. Sie schreiben da zum Beispiel von kosmischen Korrespondenzen oder an anderer Stelle, ich habe es mir aufgeschrieben, die Feinstofflichkeit der Jahrhunderte ist in uns allen eingeschrieben und steht unserem Denken zur Verfügung. Ist in diesem Sinne Walter Benjamin eigentlich in der Gegenwart anwesend?
Ja, in dem Sinne ist er anwesend. Man sieht es in ganz vielen Momenten, auch im fürchterlich Negativen natürlich auch, wenn man es durchdenkt. In Frankreich wollten ja die Rechten Walter Benjamin für sich beanspruchen und ein Kulturzentrum nach ihm benennen. Und da kann man sich vorstellen, wie so eine Figur immer wieder Reibungen hervorruft und etwas kristallisiert oder spiegelt, was natürlich in seiner Zeit in unsere Zukunft hineinzudenken ist. Wir sehen in seinem Werk und in seinen tiefen Gedanken eine gewisse Zeitlosigkeit. Deswegen auch diese kosmischen Korrespondenzen im Sinne einer Passage. Ja. Denn wir leben ja in einer Galaxis. Vielleicht ist das der Ort. Vielleicht ist das der Ort unserer Zeit, den Schriftsteller und Philosophen wie Benjamin uns vorausgehend gezeigt haben. Denn das Denken in Trennungen führt auch zu Trennungen und zu Gewalt, manchmal auch in der ideologischen Zuspitzung. Aber in der Offenheit, wenn wir den Ort als ein Momentum im ewigen Raum, nicht? Also auch wenn man das Bild der Erde sich vor Augen führt, wo leben wir? Wir leben in diesem unglaublichen Dunkel und und da sind die kosmischen Korrespondenzen nach innen geführt und leuchten da etwas aus, was wir selbst als Aufgabe und Zeichen vielleicht während wir leben lesen lernen.
Mich hat es sehr oft erinnert an die Mystik. Also an die Literatur der Mystiker und Mystikerinnen eigentlich aus allen großen Religionen. Im Prinzip war ja die Mystik immer der Ursprung jeder Religion, bevor sie dann sozusagen institutionalisiert wurde. Einmal zitieren sie auch Rumi oder sagen zumindest, dass sie sich ihm nahe fühlen, also dem Mystiker des Islam, wenn man so möchte. Wie nah sind Sie an der Mystik?
Ich habe mich damit beschäftigt im Sinne von auch darüber geschrieben. geschrieben. Interessanterweise habe ich bei den Recherchen zu diesem Buch festgestellt, dass Walter Benjamin sich genauso wie ich mit Mechthild von Magdeburg sehr intensiv befasst hat. Das hat mich nun wiederum sehr überrascht und dann auch wieder nicht. Aber diese messianische Dimension, also das Ausleuchten in mystischen Verbindungen, eigentlich in unbeweisbaren Dimensionen des Seins, in diesen inneren Landschaften, die wir nicht beweisen, eigentlich nur erleben können. Und das sind die Rätsel des Lebens auch, dieses Nicht-Beweisbare, das uns immer wieder auf den Weg bringt und vielleicht auch auf dem Weg auch hält. Ja,
das. Die Rätsel des Lebens in der Mystik ist das ja die Liebe. Ja, wird beantwortet durch die Liebe zu allem und zu jedem und das alles in einem erscheint und alles in einem anwesend ist. Marica Bodrogic, ich würde gerne noch über Ihren Schreibstil sprechen, den ich außerordentlich faszinierend fand, auch gerade wieder hier in diesem Buch. Faszinierend, aber auch nicht frei von Herausforderungen, was jetzt nicht negativ gemeint ist, ne? Sondern es ist zugleich essayistisch, es ist erzählerisch, es ist sehr lyrisch, es ist sehr bildreich, sehr metaphernreich, also nochmal wie so ein Bewusstseins- und Gedankenstrom. Wie entsteht so ein Stil? Also wie arbeiten Sie daran?
Ja, es ist mein Denken. Es ist dieses Denken, das nicht in Trennungen funktioniert, sondern tatsächlich in Verbindungen, diese sprachlichen kleinen Auferstehungen oder auch manchmal auch lyrischen Explosionen in Farben und synästhetischen Momenten.
Synästhesie, ganz wichtiges Stichwort.
So ist es, genau, funktioniert. Und zwar deshalb vielleicht auch, weil ich die Poesie nicht von der Welt trenne, weil sie für mich die eigentliche Welt ist, die der Welt vorausgeht. Und dann ist es natürlich auch die Politik, die äußere Welt, sage ich mal, diese Schälungen der Welt, die mich auch immer wieder in Bewegung bringen und herausfordern, wie uns alle dieser Tage. Und ich suche in dem Sinne keine Antworten, sondern gehe diese Bewegungen der Wirklichkeit entlang ab, die für mich in verschiedenen Ebenen stattfindet. Und die versuche ich auch nicht sozusagen glatt zu bügeln, sondern in dieser Unterschiedlichkeit eben auch da so stehen zu lassen, also indem ich Essayistisches mit Lyrischem verbinde, indem ich Autobiografisches mit Philosophischem verbinde. Und da wollte ich und will ich auch zeigen, dass auch in dieser Spracherkundung auch nichts voneinander getrennt ist, dass es im Grunde genommen eine Art unendliches Buch ist, das jeder mit sich selbst schreiben oder weiterschreiben kann.
Und genau, und dann empfinden kann, beim Lesen dieses Buches, Marica Bodrogic, zum Schluss noch, da Sie auch die Realitäten unserer Welt, unserer Gegenwart gerade angesprochen haben. Sie werden Ihr Buch übernächste Woche am 27. April im Literarischen Kolloquium Berlin vorstellen, aber vorher, am 24. April schon, also nächste Woche Sonntag, da sind Sie zu Gast bei einer Benefizveranstaltung für die Ukraine im Literaturhaus Berlin. Und zwar zu den Fragestellungen, wie können, wie wollen wir angesichts der sich ausbreitenden Schrecken leben. Haben Sie eine Antwort auf diese Frage?
Ich habe natürlich auch nur Fragen, aber Momente der Antwort, sage ich mal, habe ich ja in meinem Buch schon versucht aufzuzeigen. Das, was wir jetzt erleben, ist so von einer außerordentlichen Setzung, dass es so, wir spüren, es ist anders als bei den jugoslawischen Kriegen. Das verändert unser aller Leben. Und ich denke, dass wir da in so Kategorien von 2 Jahrzehnten die nächsten 20 Jahre neu denken müssen. Und wir werden das, was ich auch jetzt in diesem Gespräch schon oft gesagt habe, wir werden wirklich lernen müssen, in Verbindungen zu denken. Wir haben nicht mehr die Zeit und nicht mehr den Luxus, will ich mal sagen, um uns einfach nur im Fragen zu üben. Das heißt, der konkrete Mensch, der Einzelne, der vor uns steht, nicht in Trennungen zu denken, auch nicht in Identitäten zu denken, sondern wirklich in menschlichen Verbindungen. Denn das, was unsere Welt uns als Frage ganz tief in die Seele hineinlegt, ist nämlich auch, endlich diese äußeren Identitäten loszulassen und zu verstehen, die Welt als solche gibt es nicht. Nur die Menschen bilden die Welt. Wir sind die Welt. Jeder Einzelne ist dieser Ort, an dem die Welt entsteht. Und ich denke, wir spüren dieser Tage, dass dies wirklich kein pathetischer und wirklich keineswegs nur ein romantischer Gedanke ist. Es ist ein Gedanke, von dem alles abhängt, wie wir selbst leben, wie unsere Verletzlichkeit verbucht wird, wie wir dem anderen begegnen, denn wir sind der andere.
Danke, Marica Bodrogic.
Ich danke auch.
Marica Bodrogic, zu Ihrem neuen Buch »Die Arbeit der Vögel«, Untertitel »Seelenstenogramme«, erschienen im Luchterhand Verlag und im Buchhandel für 22 Euro. Und die Termine für die Benefizveranstaltung und für Lesung und Gespräch, die ich eben so schnell nur erwähnt habe, die finden Sie zusammengefasst auf unserer Internetseite rbbkultur.de. Dort können Sie dieses Gespräch auch gleich nochmal nachhören.